Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Heidelberger Platz. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Caroline Herfurth. Caroline Herfurth ist in Ost-Berlin geboren, stand bereits mit 15 Jahren für ihren ersten Kinofilm Crazy vor der Kamera und ist seitdem aus der deutschen Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Um nur mal ein paar ihrer Filme zu nennen, Mädchen, Mädchen war dabei, Das Parfüm, Fuck You Goethe oder auch Das perfekte Geheimnis, das allein im Jahr 2019 satte 5 Millionen Kinobesucher gezählt hat. Außerdem steht Caroline mittlerweile nicht nur als Schauspielerin vor, sondern auch als Regisseurin hinter der Kamera. Ihr neuestes Werk Einfach mal was Schönes, in dem sie sowohl Regie führt als auch die Hauptrolle spielt, kommt im November in die Kinos. Ja, im Podcast haben wir über viel Schönes gesprochen, unter anderem darüber, wie sich Caroline ihre Filme erarbeitet, was einen guten Film ausmacht und ob es sowas wie ein Geheimrezept gibt, mit dem es gelingt, Menschen zu berühren. Es ging um Hunde, Pferde, den Zirkus, Ritterfeste, Kitsch, Berlin und Brandenburg, um ihre Ostsozialisation, das Älterwerden, die Work-Life-Balance und ganz, ganz viel um die Familie. Wir haben über Carolines Patchwork-Family und ihre 7 Geschwister gesprochen, über Beziehungen und Kinder und darüber, was Familie für Caroline eigentlich bedeutet. Ja, eine Runde Berlin mit Caroline Herfurth. Los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. In unserer neuen Serie erfahren Sie, wer in der Berliner Kultur wirklich wichtig ist. Die Tagesspiegel-Redaktion hat dafür die 100 spannendsten und einflussreichsten Köpfe der Szene ausfindig gemacht. Bei uns lernen Sie sie alle kennen.
Der neue Tagesspiegel. 2 Zeitungen in einer. Aus der Welt und aus der Weltstadt. Jetzt am Kiosk oder testen auf tagesspiegel.de/jetzt.
Nächste Station, Hohenzollerndamm.
So, wir sitzen.
Ja.
Caroline.
Wir fahren schon an.
Wir fahren nicht nur Bahn, wir reden auch.
Okay.
Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich total. Du hast dir hier die S-Bahn-Station ja ausgesucht, um zu starten. Warum ausgerechnet hier?
Hat ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Grund, außer dass es gut auf der Strecke lag und ich es praktisch fand, hier erstmal anzufangen, weil wir sind ja sehr früh unterwegs und dann können wir eben erstmal die ruhige Ecke nehmen und mal gucken, irgendwann wird es ja sehr voll wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich schon. Fährst du viel S-Bahn oder vermeidet man das irgendwie dann wenn man auch ständig erkannt wird oder...
Ja, also ich habe irgendwann aufgehört, tatsächlich so ein bisschen S-Bahn zu fahren und bin dann viel Auto gefahren und jetzt gerade fange ich so an, so total umzusteigen. Also ich fange gerade wieder an, total viel S-Bahn zu fahren. Mir hilft natürlich die Maske total. Ich mag sie auch. Sie beschlägt natürlich jetzt gerade meine Brille, aber warte. Die hilft mir natürlich, die Maske, extrem. Und U-Bahn fahre ich jetzt auch mal viel. Ich mag das sehr. Ich habe einfach mal was Schönes ja gerade gemischt. Der ist jetzt fertig.
Mhm.
Und ich bin jeden Morgen mit der U-Bahn dahin gefahren und das war so toll, weil ich sehr lange gefahren bin, weil ich ein bisschen am Rand von der Stadt wohne. Und ich konnte einfach jeden Morgen lesen, was für mich eine neueste Entdeckung war. Das Geile am U-Bahnfahren ja ist, dass du nicht telefonieren kannst und du hast Zeit. Und ich einfach ein Buch gelesen habe. In der ganzen Mischungszeit habe ich ein Buch gelesen. Das fand ich mega. Ich war total... Also seitdem, ich bin total verliebt tatsächlich mittlerweile wieder ins U-Bahn fahren und S-Bahn fahren.
Welches Buch hast du gelesen?
Wrong Place, Wrong Time heißt es, glaube ich, von McAllister. Heißt sie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ist aus diesem Reese Witherspoon Book Club.
Mhm.
Das ist so ein bisschen, da nehme ich mir ganz viele Tipps her und bestelle mir diese Bücher. Genau.
Also, dass du Reese Witherspoon-Fan oder weiß nicht, ob Fan, aber dass du sie gut findest,
auf jeden Fall Fan.
Habe ich mitbekommen.
Ja.
Dieser Book Club, was ist das genau? Oder?
Ja, die hat so einen Book Club, dass sie sozusagen immer so Bücher empfiehlt. Guck mal, wir können uns gleich drüber setzen, wenn dieser wahnsinnig niedliche Hund gleich weg ist. Ist der nicht süß?
Ja.
Oh Gott, ist der süß. Wo war ich stehen geblieben?
Bei dem Book Club.
Beim Book Club von Reese Witherspoon. Genau. Ja, Reese Witherspoon. Die stellt immer so Bücher vor. Ich glaube, die meisten haben dann immer die Verfilmungsrechte tatsächlich. Und deswegen bin ich mal total gespannt, weil du dann immer schon sehen kannst, wenn du das Buch gelesen hast schon mal, dann
was
hast
bald
du...
kommt.
Genau, dann hast man auch schon... Genau, aber und da also gibt es verschiedenste Bücher. Manche sind so, ja, manche sind total nett und manche hauen einen total um. Also es ist echt immer so, Eine Überraschung.
Welches hat dich umgehauen?
Eleanor Oliphant Will Be Fine. Das habe ich wirklich, also das erste Mal habe ich angefangen und dann am Anfang hat es so ein bisschen geschleppt und dann habe ich es wieder aufgehört und dann habe ich es nochmal angefangen durch einen Impuls von jemandem und habe es dann nochmal in die Hand genommen und dann habe ich es wirklich in anderthalb Tagen durchgelesen. Das hat mich völlig umgehauen.
Kannst du drei Takte dazu sagen, worum es da geht oder was dich umgehauen hat? Ja.
Ja, einfach die Art und Weise, wie es beschrieben war. Die Figuren, die da drin vorkommen, sind sehr ungewöhnlich und natürlich auch das Thema. Also es geht einfach um traumatisierte Kinder, aber genau, die in der erwachsenen Welt dann sozusagen sich mit ihrem eigenen Trauma konfrontieren. Also ja, sehr... Jetzt weiß ich nicht, ob man das verstanden hat, weil hier ist immer so laut manchmal.
Ja, ich glaube, das versteht man dann trotzdem ganz gut.
Okay. Ihr habt ja wahrscheinlich Erfahrung.
Ja, wir fahren jetzt heute die ganze Runde Ring sozusagen. Und ja. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, weil du ja auch, du bist in Berlin aufgewachsen, ja, und bist aber auch in sehr unterschiedlichen Kiezenbezirken, ja, aufgewachsen. Ich glaube, Dahlem, Pankow, Mitte, ist das richtig?
Ja, ja, Hohenschönhausen, Altlinike.
Okay, also noch ein paar mehr.
Genau.
Ob du nicht als
Dahlem weiß ich gar nicht, aber Zehlendorf. Ne? Meine Schule ist in Zehlendorf gewesen. Ist
okay.
Es Dahlem oder ist es Dahlem? Oh Gott, wahrscheinlich ist es Dahlem. Ich sehe da mal nicht durch.
Steglitz, ja, nee, Dahlem ist schon noch mal eine Unterkategorie, glaube ich. Also Steglitz-Zehlendorf ist der Oberbezirk, aber jetzt machen wir nochmal.
So was weiß ich gar nicht.
Ich habe mich gefragt, ob du als Kind quasi schon so eine Art, weiß ich nicht, Berlin-Panorama dann irgendwie gesehen, erlebt hast.
Erstaunlicherweise ja nicht so krass. Also dachte ich immer, ich kenne alles. Heute zum Beispiel bin ich gerade wieder durch eine Gegend gefahren, wo ich jetzt noch nie war, glaube ich. Das finde ich das Irre an Berlin, dass du, ich habe mit 16, als ich dann eben die Schule gewechselt habe, ne, ich bin mit 16 nach Dahlem, Zehlendorf, Steglitz, was auch immer es jetzt ist, auf die Schule gewechselt. Ich glaube, es ist Dahlem. Weil mein Abitur sozusagen in der Schule, in der ich war, in der Waldorfschule noch nicht angeboten wurde. Das heißt, man muss entweder nach Kreuzberg oder nach eben Dahlem gehen. Und ich bin dann nach Dahlem gegangen, habe aber gewohnt in Hohenschönhausen. Das heißt, ich hatte jeden Morgen eine Anfahrt von anderthalb Stunden. Erst Straßenbahn, dann S-Bahn, dann U-Bahn und dann Bus. Ich hatte quasi alles drin. Habe ich auch nicht so lange gemacht. Ich bin dann in Prenzlauer Berg gezogen und dachte, das ist irgendwie näher dran. Stimmt auch nicht so ganz, aber war ein bisschen besser. Und genau, da bin ich viel S-Bahn gefahren und viel rumgekommen. Und dort habe ich dann festgestellt, dass ich die ersten 16 Jahre meines Lebens in einem Drittel von Berlin verbracht habe oder so. Und eben dachte ich, weil ich schon so viel unterwegs war, also wie gesagt, mein Kinderzirkus war in Altklinike, dachte ich, boah, ich kenne ja eh schon alles, aber ist ja dann gar nicht so. Ne? Also hat mich auch ein bisschen, und auch immer wieder gibt es Ecken, die entdecke ich und denke so, krass, hier war ich irgendwie noch nie. Ja.
Was würdest du denn sagen, ist Berlin für dich?
Ja, kann man das so Heimat, sagen? Auf jeden Fall meine Heimat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier groß geworden, ich bin auch schwer, aus Berlin wegzudenken, glaube ich. Also ich bin auch gerne mal nicht in Berlin, aber auch nicht zu lange dann.
Du hast ja jetzt ein Haus auf dem Land gebaut.
Ja.
War das so ein bisschen auch Großstadtflucht tatsächlich?
Nö. Also man muss dazu wissen, dass ich auf diesem Land und in diesem Ort, wo ich da jetzt zum Glück endlich dieses Haus bekommen habe, da schon meine halbe Kindheit verbracht habe. Also mit 8 Jahren hat mein Papa und meine Stiefmama dort so eine kleine Baracke für 25 D-Mark im Monat gemietet. Mit Plumpsklo im Garten. Und Ofenheizung, also wir hatten da jetzt auch, ich glaube Strom gab es, doch Strom hatten wir. So genau, also es war sehr
Basiseinrichtung,
genau. Genau. genau, also und da habe ich einfach fast jede Ferien, fast jedes Wochenende verbracht, wenn ich nicht bei meiner besten Freundin in Mecklenburg war, die auch im Land gelebt hat. Habe ich immer so gependelt, entweder dort oder da an den Wochenenden. Und das heißt, ich war einfach schon immer auch auf dem Land. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, beim Erwachsenwerden, dass mir das fehlt. So, dass man das ja dann irgendwann nicht mehr macht, weil man nicht mehr mit den Eltern jetzt am Wochenende ständig rausfährt. Genau, und ich wollte das einfach gerne wieder haben, dass man immer mal wieder oder ständig, immer wenn man Zeit hat, da raus kann. Und das habe ich dann irgendwann geschafft.
Du hast, glaube ich, mal gesagt in einem Interview, dass deine Kindheit alternativ und frei ist.
Ah, ja.
Oder frei war.
Ja.
Nicht mehr.
Weiß ja, nicht, jetzt nicht mehr. Jetzt keine Kindheit mehr.
Also war das auch Berlin? War das deine Familie? War das, was war das?
Alternativ und frei. Naja, also ich glaube, ich bin schon in einem Umfeld groß geworden, wo es jetzt nicht so wichtig war, Normen zu erfüllen. Also das war einfach nicht so wichtig, sondern es war schon immer so, dass in meiner Familie... Also erstens in der Familie, aber auch dann in der Schule. Ich bin ja auf eine Waldorfschule gegangen, eher der Impuls bestand, zu gucken, dass man sich mit sich selber in Verbindung kommt und zu gucken, was ist so mein Weg und was sind so meine Wünsche und Träume. Also deswegen und Norm, ob man da jetzt an Normen spricht oder irgendeine Regel einhält. Also klar, gab es auch für mich Regeln, ne? So ist jetzt gar nicht natürlich, aber genau, das war einfach, dadurch würde ich sagen, alternativ im Sinne von, man durfte sich immer seine Alternativen suchen, wenn die einen glücklicher gemacht haben. So. Und auch in der Schule, in dem Schulsystem, in dem ich groß geworden bin, ist das ja eher der Impuls zu sagen, was ist deine Kraft und dein Potenzial, so als zu gucken, okay, du musst diesen Stundenplan bis dann ausfüllen. Das ist ja eher nicht so angelegt, zum Glück, in der Waldorfschule. Genau. Ja, und dann bin ich natürlich auch in einer Patchwork-Familie groß geworden. Ne? Das ist ja auch mittlerweile gar nicht, oder ich glaube generell gar nicht so die seltene Alternative zu unserem Familienmodell.
Wie alt warst du, als deine Eltern sich getrennt haben?
Also ganz klein. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Genau, von Anfang an.
Also, immer quasi.
Nee, ich bin, ich war immer schon in einer alternativen Familie, wenn man das so nennen mag. Aber mittlerweile ist es ja, glaube ich, die Norm.
Du hast auch super viele Geschwister dadurch gehabt, oder? Sieben?
Insgesamt acht.
Ja, okay. Ja, fand ich witzig, weil tatsächlich von meinem Freund, der hat auch so super viele Geschwister, also bei dem ist es genauso, der hat auch, sind insgesamt acht. Und ich bin Einzelkind und ich finde es immer total, oder finde es immer total bereichernd, sozusagen da in die Familie mit rein zu plupsen, sage ich jetzt einfach mal, weil es so ein ganz anderes Miteinander irgendwie ist und alles total wuselig und wild und aber auf eine total schöne Art und Weise. Ich weiß nicht, wie dir das ging, wart ihr immer alle dann zusammen oder war das gesplittet?
Ja, also es kam halt immer mehr dazu, ne? Die waren jetzt nicht von Anfang an alle da. Ich bin ja die zweitälteste und dadurch, und es wurde immer voller und immer schöner. Also ich liebe es total, so viele Geschwister zu haben. Es ist natürlich, man hat halt einfach, also ich glaube sehr an einfach mal was Schönes, wird über die Familie natürlich viel gesprochen und viel verhandelt und da gibt es einmal die große Schwester, die sagt, sie glaubt, dass man braucht für eine gute Kindheit oder für Kinder eine große Herde mit vernünftigen Erwachsenen. Und ich hatte durch meine Geschwister einfach auch so eine Herde, ne? Also, dass man einfach in so einem großen Pool von Menschen aufwächst, die einem wichtig sind und mit denen man nah ist und die einem irgendwie ja viel bedeuten. Dadurch ist man einfach automatisch in einer Gruppe drin und das ist natürlich ein totaler Luxus.
War das auch, wenn wir über deinen neuen Film sprechen, eine Inspiration oder vielleicht müssen wir erstmal kurz den Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, bis dazu sind das alle, weil der Film einfach erst im November erscheint. Vielleicht in zwei Sätzen einmal kurz erzählen, worum es eigentlich geht in diesem Film. Ich könnte das machen, aber ich glaube, du kannst das viel besser.
Morgens um 8 und dann pitchen. Ja, also in einfach mal was Schönes, geht es um die Frage, was macht man, wenn die Uhr tickt und man hat den richtigen Partner noch nicht gefunden. Hält man dann an den Idealen fest, die man sich immer so ausgedacht hat oder probiert man was Neues aus? Genau, also Carla ist kurz vor der 40 und merkt, dass ihr Leben noch nicht dem entspricht, was sie sich immer gewünscht und vorgestellt hat und entscheidet sich eben nicht mehr auf den Partner zu warten, auf den Perfekten, sondern das allein in die Hand zu nehmen und sich allein ein Kind zu machen, sozusagen, allein eine Familie zu gründen. Und unerwarteterweise haben plötzlich alle eine Meinung dazu, die ganze Familie, die Nachbarn, die Schwestern, die ganze komplizierte Familie um sie herum, mit der sie dann auch ganz schön aneinander gerät und dadurch auch mit ihrem eigenen emotionalen Rucksack, den sie so durchs Leben trägt. Und dann trifft sie auch noch ausgerechnet zum ungünstigsten Zeitpunkt den sehr viel zu jungen Ole, der noch ganz andere Pläne hat im Leben. Und der wirft ihre Familienplanung nochmal ganz schön durcheinander.
Und wie kam das Thema zu dir?
Durch die Autorin Monika Fessler. Die hat den Stoff geschrieben und dann wurde es zu einem Kinofilm und ich wurde gefragt, ob ich die Hauptrolle spielen möchte und ich fand das total schön und bin dadurch sehr früh mit in die Entwicklung, in die Bucharbeit mit eingestiegen und also schon in der frühen Fassung sozusagen der Drehbucharbeit. Und
kannst du einmal kurz, einfach nur für Leute, die noch wie ich bei so einem Prozess noch nie dabei waren, es ist dann im Prinzip so, die Drehbuchautorin kommt auf dich zu, sagt, ich würde das gerne machen.
Also es ist
dann
ganz
auch schon klar, dass du das Regie führen willst? Oder?
Nein, gar nicht. Okay. Genau. Wie gesagt, ich sollte erstmal nur die Hauptrolle spielen. Ja. Und das war auch, das ist ganz unterschiedlich. Also Moni und ich, die Autorin von Einfach mal was Schönes, Monika Fessler und Tim, wir kennen uns eben schon sehr lange. Wir haben Sweethearts schon zusammengeschrieben, Moni und ich, und Wunderschön zu Ende geschrieben. Und daher sind wir uns sehr vertraut natürlich, weil wir eben schon viel zusammengearbeitet haben. Und dadurch wusste ich von diesem Projekt. Und ich wusste auch, es war natürlich auch ein Warner-Projekt. Und wir sind ja quasi alle ein großes Team da. deswegen wusste ich von dieser Entwicklung und fand es eben total spannend. Und als sozusagen klar war, dass sie das zu einem Kinofilm machen wollen, haben wir einfach sofort gesagt, lass uns zusammen gleich das Buch erarbeiten. Und ich habe aber immer von vorne, also die Frage war natürlich, ob ich da auch Regie machen will, aber da Wunderschön jetzt noch nicht so lange her war und ich eigentlich noch ein bisschen Pause machen wollte als Regisseurin und noch nicht vorhatte, gleich wieder Regie zu führen, habe ich gesagt, ich spiele jetzt erstmal nur und setze den mal aus. Oder habe auch einfach mal Lust, mal wieder nur zu spielen. Und wie das dann aber so ist, also so ein Drehbuch, das, ja, wenn man da so lange sich mit diesen Figuren beschäftigt und diesen ganzen Momenten, man verliebt sich dann halt doch sehr. Und dann habe ich gemerkt, es fällt mir immer schwerer, das abzugeben. Und dann haben wir uns irgendwann doch relativ spontan dazu entschieden, dass ich die Regie übernehme. Also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor Dreh, was für so einen Film relativ spontan ist. Genau, und dann habe ich mich eben doch entschieden, die Regie zu machen, so kam es.
Und worin genau hast du dich verliebt?
Och Gott, in alles. Also ja, das sind so kleine Details, dann auch einfach in die Tonalität, in diese Figuren, in die Carla natürlich, aber auch alle anderen, in diese Familienkonstellation, in diese Schwestern, die sich ja, miteinander da ihre Konflikte aushandeln, und immer wieder mit humorvollen Situationen gespickt. Carla geht so eine lustige Dating-Weg sozusagen, so diese ganze lustig, komische, aber auch dramatische Verzweiflung, die sie hat, aber die natürlich dann auch eben ganz schön an die Wurzeln geht oder an, ja, tiefere Schichten sozusagen, ne? Wo komme ich her, warum habe ich dieses Ideal in meinem Kopf, was ich in dem Kopf habe, was ist sozusagen so meine Prägung, was bringe ich so mit, so diese ganzen Sachen, das hat mich natürlich einfach, ja, wahnsinnig gereizt, auch so eine Familiengeschichte zu erzählen und so, genau, und die Mama natürlich, der Konflikt mit ihrer Mama und ihren Eltern, die ganzen Schwestern und die Liebesgeschichte. Also es ist auch einfach genau das Genre, was ich total liebe, weil es so alles miteinander verbindet. Also du hast eben total romantische und sehr lustige Momente, aber gerade einfach mal was Schönes, ähnlich auch schon wie Wunderschön. Da gibt es immer mal wieder Momente, die einem ganz schön nahe gehen. So. Und das, ich mag einfach diese Kombination total. Ich finde es total schön, sehr komische und absurde Momente erzählen zu können und in einem gleichen Film eben dann aber auch so richtig, ja, tief zu gehen, ohne die Figuren zu verlieren. Und diese Tonalität war einfach in diesem Film so, und deswegen wollte ich das gerne machen.
Ich glaube, du hast mal gesagt, du bist eine Kitschurmel.
Ich bin eine Kitschurmel, auf jeden Fall, ja.
Sehr schön.
Ich liebe Kitsch einfach. Es gibt ja einfach sehr guten Kitsch und ich finde das total schön. Ich glaube, ich stoße hier die ganze Zeit mit meiner Maske an das Mikro. Sorry, also für jeden, dem es so geht, dass ich frage, was ist das für ein komisches Geräusch?
Würden wir ein Zeichen von der Seite bekommen, verstehe, wenn das da klackern würde. Kitschurmel waren wir gerade.
Kitschurmel, ja, ich bin auf jeden Fall, ich liebe Kitsch. Ich finde Kitsch toll. Ich finde, es bereichert das Leben, Kitsch, wenn er gut ist.
Wann ist er gut?
Wann Kitsch gut ist, wenn er ehrlich ist. Also ich glaube, der Boden drunter, der emotionale Boden unter dem Kitsch, der muss ehrlich sein und der muss auch nicht ängstlich sein sozusagen vor dem, was dann eben auch wehtun kann. Ne? So, also ich glaube, also zum Beispiel ein SMS für dich, der Verlust, den die Clara dort erlebt hat, der ist ja echt und den benutzt man auch nicht nur, sondern den Trauerweg, den sie geht, der ist ja trotzdem auch da. Und trotzdem kann man auch auf diesen ernsthaften Böden Kitsch und auch Komik aufbauen. Und das ist einfach etwas, was ich total gerne mache beim Geschichtenerzählen.
Also ist das der Kern sozusagen, weil ich glaube, das haben ja auch irgendwie alle deine Filme gemeinsam, dass sie auf eine Art berühren, wie du sagst. Ne? Also die einen lachen vielleicht, die anderen haben vielleicht ein Drähtchen, was sie verdrücken.
Es ist wirklich ganz absurd, dass ich neuerdings als absolutes Erfolgserlebnis erlebe, wenn Leute sagen, ich habe so geweint. Und ich denke mir so, yes, ich bringe Leute zum Weinen, ist mega. Dann weiß ich, ich habe es einfach nicht mehr. Die müssen auch gelacht haben, ist wichtig, aber uns muss nicht sein, sie kommen depressiv und verstört aus dem Kino, das ist natürlich nicht mein Ziel. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe so geweint, dann bin ich immer sehr glücklich.
Und was glaubst du, also das ist jetzt total dumm zu fragen, was ist das Rezept, Leute zum Weinen zu bringen? Ne? Das ist irgendwie nicht die Frage, glaube ich, die ich stellen möchte. Aber dieses, wie schafft man es, die Menschen zu berühren? Ist es tatsächlich einfach das Ehrliche zu sagen, ich erzähle Geschichten oder habe Themen, die ehrlich sind? Oder ist es noch mehr?
Also das ist eine total schwierige Frage, die ich mir natürlich beim Arbeiten die ganze Zeit stelle, also wirklich in jeder Sekunde. Ne? Also welcher Schnitt ist der richtige, welche Musik ist der richtige, welche Tonalität, wann geht man zu weit, wann bleibt man dran, das ist natürlich genau diese Balancearbeit und es ist auch für jeden verschieden. Ich glaube, manche holt man an der Stelle ab und manche an anderen und manche gar nicht und manche total. Also das ist einfach auch sehr individuell verschieden. Es liegt natürlich auch darin, was für Themen behandelt man. Ne? Also ich glaube, Wunderschön zum Beispiel war einfach ein Thema, was so viele Menschen betrifft und berührt und angeht. Und wenn man das richtig erzählt oder mutig erzählt oder liebevoll auch. Ich glaube, auch ein bisschen geht es darum, das liebevoll einzupacken. Also ich glaube, man kann sich selbst sozusagen mit sich selbst und den Dingen, die einen so beschäftigen und sowas angehen, besser beschäftigen, wenn man dabei trotzdem liebevoll durchgetragen wird oder aufgefangen wird und nicht damit alleine gelassen wird. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass es mir immer wichtig ist, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ja, ich glaube einfach, das ist, ist wirklich super schwer zu beantworten. Also es ist was man, und was auch nicht immer funktioniert. Ne? Also mal so, es hat einfach wahnsinnig viel mit dem Momentum zu tun. Wann macht man diesen Film, wann kommt er raus, wie kommt er raus, mit welchem Paket und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber natürlich glaube ich total daran, dass es Themen gibt, die Menschen einfach angeht und berühren. Und wenn man die sich ja auch nicht ängstlich anguckt, sondern da genau, also wirklich hinguckt, dann... Und ja, dann glaube ich, kann das funktionieren. Ich glaube auch ein großes Zutat ist sozusagen, wenn man viele Menschen, also ich bin ja nicht die Einzige, die diese Geschichte baut, sondern es sind ja sehr, sehr viele Menschen, ich mache es ja nicht alleine.
Und wie viele sind da so in einem Team? Kann man das abschätzen, plus minus?
Also wenn man alle mit dazu nimmt, die ganze Postproduktion, das Marketing-Team, alle sind wir bestimmt 80 bis 100 Leute. Und alle diese 80 bis 100 Leute bringen ja ihren eigenen Funken in diese Geschichte mit ein. Und ich habe immer das Gefühl, das ist gut, diese ganzen Funken von allen, also ohne jetzt zu sagen, alle dürfen dran ihren Teil, also doch, also wie soll ich sagen, man sagt immer, zu viele Köche verderben den Brei. Ich glaube das auch, wenn es sozusagen darum geht, dass eine Geschichte nicht visionslos oder führungslos sozusagen durch die Gegend wandern sollte, sondern natürlich... führen wir die, und da spreche ich auch noch von wir, weil wir sind ja auch da im engen Team, die den Film die ganze Zeit begleiten, mehrere, nicht nur ich alleine. Das finde ich immer wichtig. Also Autorin, Autor, Editorin, ne? Also alle Produzenten. Wir sind ja wirklich sehr eng und sehr lang mit diesem Projekt beschäftigt. Aber auch alle anderen Menschen, die über eine Zeit immer wieder dazukommen, in den verschiedensten Phasen, bringen eben sowas ein. Ich habe immer das Gefühl, es ist gut, darin durchlässig zu sein, weil gerade wenn es so um Themen geht, von denen ich glaube, dass es viele Menschen bewegt, kann es immer bereichern, dass sie sozusagen ihre eigenen Erfahrungen und ihr eigenes Futter und ihre eigenen emotionalen Sachen so mit einbringen. So. Oder dass sie sozusagen wie in diese Geschichte mit eingefangen werden. Ich glaube, so dieses, dass es immer voller wird von allen Emotionen, die sozusagen da so rumfliegen. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja, damit es viele Menschen berühren kann.
Wie sammelt man denn solche Funken ein?
Ja, also natürlich kriegt man einfach wahnsinnig viele Impulse in jedem Moment des Weges, auf jeder Strecke. Also sei es von den Darstellern natürlich, eben allen Editoren, die Komponistin, auch die Postproduktion. Also jede kleinste Note, die man einfängt, hat immer was mit eigener Erfahrung, eigenem Geschmack zu tun. Und genau, dafür offen zu bleiben und sozusagen sich zu verbinden mit den Leuten, zu sagen, wir machen gemeinsam diese Geschichte. Es hat so, und dann allen auch so ein bisschen ihren Raum zu geben, ihre eigene Interpretation in die Figuren zu bringen oder ihren Moment in die Arbeit. Ich glaube, das ja, gehört für mich ein bisschen dazu.
Du hast ja auch mal gesagt, dass es bei jedem Film immer so ein Urthema gibt. Ist das Urthema bei einfach mal was Schönes eher das älter werden oder eher die Familie? Oder ist das, was jeder draus liest?
Ich glaube eher die Familie, auf jeden Fall. Ich glaube, was ist Familie für uns? Was bedeutet Familie? Was ist die richtige Familie? Mit welcher Familie wird man glücklich? Familie ist ein wahnsinnig politisches Thema, wenn man es sich genauer anguckt. Also auf jeden Fall geht es im Grunde darum, was bedeutet Familie? Wie sehr brauchen wir Familie? Was ist die richtige Familie für uns? Und wie werden wir damit glücklich?
Was ist Familie für dich?
Für mich, also ich glaube sehr an die Herde, die Jule zu ihrer kleinen Schwester, also der Carla, sagt am Ende. Ich glaube auch an dieses typische, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder großzuziehen. Ich glaube aber auch, dass es Familien gibt, die gar nichts mit Kindern zu tun haben. Also ich finde auch, wenn ich auf dem Reithof wohne und eine große Herde von Pferden habe, kann das meine Familie sein. Also ich bin sehr großzügig mit dem Begriff Familie tatsächlich. Es gibt natürlich die Verwandtschaft und es gibt die Wahlfamilie. Ich glaube, es gibt sozusagen die Familien, die man reingeboren wird. Auch nicht alle, aber auch die werden in eine Familie reingeboren. Also auch die Menschen, die keine Eltern haben. Oder erstmal keine Familie, werden ja in diese Familie reingeboren. Und dann gibt es die Familie, die man sich irgendwann über das Leben selber baut, ne? Und die sich auch immer wieder verändern kann. Genau, also ich bin da, ja. Und ich glaube, dass Familie einfach der Ort ist, an dem man sich trauen darf oder an dem man selbst sein kann. So, ne? Also wobei es gibt auch Familienkonstellationen, wo es dazu gehört, dass man es jetzt gerade nicht ist. So, und das ist dann auch Familie. Aber ja, also ich glaube, ich bin ein großer Freund von Wahlfreiheit, wenn es um Familienkonstellationen geht. Also Ja, ich finde es schwierig zu beantworten, was grundsätzlich die richtige Familie ist. Da glaube ich gar nicht dran tatsächlich. Ich glaube, dass es richtig ist, dass jeder sich ganz individuell die eigene Lösung suchen kann für die eigene Familie oder auch für die Herkunftsfamilie. Und dass man in wirklich verschiedensten Konstellationen glücklich sein kann und dass es eher darum geht, dass man wählen darf.
Mhm. Merkst du, dass sich, was Familie eigentlich ist oder was das für einen bedeutet, sich auch im Zuge des Alters so ein bisschen verändert, verschoben hat?
Na klar, also auf jeden Fall, ist ja logisch, ne? Man geht ja sozusagen, ist ja ganz, man, also im Prozess des Älterwerdens kommt man ja ganz in ganz viele verschiedene Momente mit der eigenen Familie, aus der man kommt, mit der Familie, die man sich dann irgendwann baut, mit den Freunden, die irgendwann Familie sind. Also auf jeden Fall verändert sich das. Auch die, ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Ich glaube, auch wenn man irgendwann älter wird, man selber verändert sich ja auch. Und auch die Lebensumstände und auch die eigene Position im Leben verändert sich ja total im Laufe der Zeit. Und klar, ich glaube, dass sich Familie auch immer wieder ändern kann.
Und also ist das was, was in deinem Umfeld auch irgendwie aufgeploppt ist, mit dieser Druck, sich zu entscheiden, ob man jetzt noch sich für eine weitere Familie, sage ich mal, das ist ja im Prinzip das, was Kinder kriegen letztlich ist, ja, die Familie auszubauen, dass der da auch eben zunimmt, in dem, also ich meine, du bist im Prinzip so alt wie Carla. Ja. Plus, minus.
Krass, ja. Ist ein bisschen hochgespielt, auch ungewöhnlich. Hochgespielt, sagt man, wenn man sich älter spielt, als man ist.
Ja, ach, ist das so ungewöhnlich, echt?
Ja, dass man eigentlich immer jünger. Ich spiele noch die meisten runter. ich hab nicht runtergespielt, ich habe hochgespielt, lustig. was wollte ich sagen? Der Druck, ja. Mhm. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall den Druck der Definition, was ist Familie? So, ne, das gibt es ja total. Und es gibt natürlich auch die Strukturen, in denen wir so leben, die bestimmte Familienformen begünstigen und bestimmte benachteiligen. Das ist auf jeden Fall so und das erzeugt Druck.
Da sind wir wieder bei der politischen oder gesellschaftlichen Frage.
Das gehört ja zusammen. Also politisch ist ja gesellschaftlich, oder?
Im Zweifel immer, ja. Aber genau, man könnte natürlich ja auch über solche Dinge wie Ehengatten sprechen. Das wäre jetzt natürlich das sehr politische.
Genau, da gibt es ja verschiedenste Strukturen. Ne? Genau. Das ist jetzt, also, aber es geht ja durch das Gesellschaftliche ins Politische. Das ist ja einfach so seltenst andersrum, glaube ich. Aber also so würde ich es jetzt mal behaupten. Aber es ist natürlich auch nur eine These. Und genau, das heißt, es hat ja einfach ganz zwingend was miteinander zu tun und was sozusagen als politische Maßnahme dann oder welche Strukturen dann bestehen. Ja, das gibt ja unterschiedlichste Situationen da. Ja.
Und was ich in dem Zusammenhang, glaube ich, auch, wenn wir uns jetzt dieses Großkonglomerat Familie angucken, weil du hast jetzt auch, als du vorhin den Film vorgestellt hast, hast du als erstes gesagt, dass es um Carla geht, die kein Kind bekommen kann.
Ja, also mich, die noch keins hat oder,
genau,
und sich immer eins gewünscht hat.
Die, ja, genau, sie kann eins bekommen, sie hat nur noch nicht die Gelegenheit.
Genau, sie hat noch nicht die Idealform, die sie sich immer gewünscht hat, um ein Kind zu bekommen.
Ja. So. Und für mich war irgendwie, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, ob nur ich das so gesehen habe, aber dieser zweite ganz große Strang war eigentlich auch das Verhältnis von Carla zu ihrer Mama.
Genau, zu ihrer eigenen Familie.
Zu ihrer eigenen Familie, genau. Und auch da nochmal die Verbindung zu der Mutter. Und da will jetzt gar nicht so viel verraten, aber es geht ja im Prinzip auch um die große Frage, wie eng bleibt man sozusagen, wie eng lässt man vielleicht die Nabelschnur oder koppelt sich dann auch irgendwann los, um ein eigenes Leben zu leben.
Genau, ich habe immer gesagt, im ganzen Prozess der Arbeit habe ich immer gesagt, es ist sozusagen wie so ein zweites Erwachsenwerden. Also so Erwachsenwerden 2.0, wenn man die eigene Familie gründet, dass es dann auch nochmal darum geht, nicht nur grundsätzlich erwachsen zu werden, was man ja eh schon mal gemacht hat, so. Man hört ja irgendwie auch nicht richtig auf damit. Sondern dass man nochmal sich von den Bildern, die man vielleicht mitbekommen hat und von denen man geprägt hat, erstens mit denen konfrontiert wird, womit wurde ich eigentlich geprägt, ne? Mit was für Familienbildern, eben was für einen emotionalen Rucksack trage ich eigentlich mit mir rum und was macht es mit mir jetzt und wie schaffe ich es auch, mich davon zu lösen und eigene Bilder aufzubauen, eigene Familienbilder, eigene Wünsche, eigene Ideale. Also ist es wirklich meins, das Bild von Familie, was ich habe? Ist es wirklich das, was mich glücklich macht oder ist es etwas, was ich vielleicht eben auch als ein Ideal mitbekommen habe oder als eben ein Druck oder eine Aufgabe oder was auch immer, ne? Und wie selbstständig und eigenständig bin ich eigentlich da drin, meine eigene Familie oder dann auch insgesamt mein eigenes Leben zu gestalten oder wie sehr hänge ich da eben noch emotional in der eigenen Prägung, der eigenen Kindheit. So, und das ist so ein bisschen diese Auseinandersetzung, die Carla mit ihren Eltern hat, mit ihrer Elternkonstellation, mit ihrer Mutter hier in dem Sinne auch und auch mit ihren Schwestern. Ne? Also, dass sie einfach sich grundsätzlich in ihren Beziehungen sozusagen wie neu aufstellt. Und ich glaube, das ist etwas, was in diese Lebensphase tatsächlich dann nochmal reingehört. Als würde man nochmal so einen Schub eigenes Erwachsenwerden oder nochmal so ein Loslösen erleben.
Hast du das zweite Erwachsenwerden auch bei dir so ein bisschen
erlebt? Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass man zwischen 30 und 40 nochmal ganz anders erwachsen wird und nochmal irgendwie anders mit sich selbst umgeht und nochmal ganz anders die Verantwortung fürs eigene Leben übernimmt. Das auf jeden Fall. Ich merke zunehmend, dass... Also ich liebe meine Eltern sehr, aber dass diese ganze Auseinandersetzung mit Kindheit und Eltern und allem, wie man eben geprägt wird, auch irgendwann aufhört und dass es plötzlich mehr darum geht, was mache ich eigentlich, so wie gestalte ich es jetzt eigentlich bis hierhin, okay, und jetzt habe ich ja auch noch natürlich eine Beziehung zu den Eltern und die pendelt sich dann irgendwann ein oder man hat dann irgendwie, man verändert sich ja auch immer mal wieder und so, ne, man ist irgendwann so, okay. Es wird ja auch eine neue Beziehung zu den Eltern, wenn man plötzlich ein eigener erwachsener Mensch ist, sozusagen, verändert sich ja auch die total. Und ich merke tatsächlich jetzt so vor der 40, dass auch das sozusagen eigenständiger wird sozusagen, ne? Und natürlich unabhängiger. Also je älter man wird, desto unabhängiger wird man natürlich auch von seinen Eltern und dadurch wird es eine andere Beziehung. So. Auch zu den Geschwistern tatsächlich. Also ich finde auch die Geschwister, auch da verändern sich die Beziehungen, weil auch die werden groß. Also noch nicht alle. Ich habe ja, bei mir sind sie ja ganz schön verteilt, aber auch da sozusagen ist es total schön zu erleben, wie sich dann eben Beziehungen auch entwickeln und verändern. Und so.
Bist du sehr eng mit deinen Geschwistern?
Ich bin sehr eng mit meinen Geschwistern, ja. Wir sind eine große Truppe. Aber auch die haben ein eigenes Leben und so. Man trifft, also ich fände es noch schöner, wenn wir uns noch öfter sehen. Da bin ich fast ein bisschen halt die älteste Schwester und so ein bisschen am, wann können wir alle mal wieder zusammen an einem Tisch sitzen und so. Also ich bin auch schon manchmal, glaube ich, eine nervige große Schwester, weil ich so ein bisschen immer alle am liebsten um mich rum habe. So. Aber genau.
Ich glaube, da gibt es schlimmere, nervige Angewohnheiten, als die Menschen zu versammeln.
Ja, naja.
Würdest du das sagen, aber es gibt auch Päckchen sozusagen bei deinen Eltern, die du abgeworfen hast in dem Zusammenhang? Also nicht jetzt Elternpäckchen, aber quasi emotionale Päckchen.
Also bestimmt, wir alle haben ja sozusagen Sachen, die wir immer mitnehmen. Ich glaube, keine Eltern machen alles perfekt so. Das ist ja logisch. Und genau, auch ich bin sozusagen damit groß geworden und jetzt daraus groß geworden. So. Auf jeden Fall. Aber ja, also trotzdem bin ich insgesamt total froh sozusagen um meine Kindheit und meine Beziehung zu meiner Familie tatsächlich.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Du hast eben gesagt, das 40 werden ist jetzt auch nochmal, mir ist aufgefallen, als ich jetzt in der Vorbereitung Interviews gelesen habe, dass es super viele Interviews zu deinem 30. Geburtstag gab irgendwie.
Ja.
Also, was heißt super viel, aber schon einige, die sich damit beschäftigt haben.
Du meinst, es kommt was
haben,
auf mich zu jetzt, wenn die 40 kommt.
Jetzt werden die Presseanfragen sich häufen. Nein, aber ich habe mich gefragt wirklich, weil du in mehreren Interviews über diesen Prozess auch gesprochen hast. Ne? Wie verändert sich das Leben irgendwie von der 29 auf die 30?
Ich werde jetzt auch nächstes Jahr 30. Versucht irgendwas zu antworten. Was kann ich denn jetzt darauf sagen? Was passiert mit der 30? Keine Ahnung, warte mal, irgendwas.
Ja, weil meine Frage, die dann in meinem Kopf irgendwie aufgeploppt ist, war, hast du das so thematisiert oder haben das einfach die Medien so krass thematisiert nach dem Motto,
hab ich das nicht so
du wirst jetzt 30, wir müssen jetzt alle nochmal gucken, ob sich dein Leben so mega dolle verändert.
Ja, nee, also von mir wurde das bestimmt nicht thematisiert.
Ich habe nur gelernt, dass du deinen Schrank ausgemistet hast.
Das habe ich tatsächlich, ja. Das war auch ein total cooler Prozess. Ich habe tatsächlich angefangen, weil ich war immer so, ich hatte jetzt nicht so meinen eigenen Stil, muss ich sagen, so was Klamotten angeht, auch nicht unbedingt den eigenen Geschmack. Ich habe mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt. Es war nie so lag meine Konstellation noch nie so drauf. Und dann habe ich ja Unterstützung bekommen von meiner wahnsinnig tollen Stylistin Lena Zimmermann. Und die hat dann mit mir den Schrank ausgeräumt tatsächlich. Und es blieb nur noch ein Viertel übrig von allen Sachen. Weil ich sozusagen so gemerkt habe, bin ich das wirklich oder habe ich das mal in irgendeiner Zeitung gesehen und fand das auch einen coolen Look? So habe ich dann immer geshoppt. Ob das was mit mir zu tun hatte oder überhaupt zu mir passte, habe ich ehrlich gesagt nie so richtig geguckt. Oder man dachte halt, wahrscheinlich liegt es auch im Schauspieler sein. Ich kann ja im Prinzip alles irgendwie mal sein, da reinschlüpfen, da reinschlüpfen in die Rolle und die Rolle. Aber wie gesagt, und dann habe ich so angefangen, so mein eigenes zu suchen da drin. Und seitdem kaufe ich tatsächlich auch anders ein. Ich ziehe mich auch fast nicht mehr um. Ich ziehe Sachen dreimal an, hintereinander. Genau.
Und 30 geworden.
Jetzt ja, ist die, schon vorbei jetzt eine Weile.
Jetzt ist die 30 vorbei. Jetzt kommt bald die 40. Jetzt ist das wieder, bevor jetzt alle
mal
anderen
gucken,
fragen,
ob jetzt alle wieder fragen, einfach mal ja, vorher, wie hat sich dein Leben verändert? Was ist mit der 40?
So ein,
was macht das?
Also ist das jetzt nochmal so ein, der nächste Abschnitt? Oder?
Es wird mir gesagt, ich bin ja tatsächlich noch zu weit entfernt, um das wirklich zu spüren.
38 bist du,
genau,
richtig?
Ich bin jetzt 38, ja. Auch vor 5 Monaten gerade geworden. Also
alles
jetzt noch
Gute nachträglich.
Ich habe noch, Dankeschön, weil hier anderthalb, hier, Frankfurter Allee kenne ich übrigens. Hier bin ich ständig ausgestiegen, hier hat meine beste Freundin gewohnt.
Deine beste Freundin
meine
hat hier gewohnt?
Meine absolut beste Freundin hat hier gewohnt, ja.
Und wohnt aber nicht mehr hier?
Nee. Auch schon groß geworden mittlerweile. Ist auch jetzt noch nicht 40, aber auch dann demnächst irgendwann mal. Haha. Naja, nee, was wollte ich sagen? Also ich finde, der Älterwerden richtig schön, muss ich sagen. Ich finde, man hat immer weniger Angst, man selbst zu sein, finde ich jedenfalls. Ich kann immer besser herausfinden und wissen, was mir so gut tut und was ich mag und was ich nicht mag und was ich nicht, auch nicht mehr mache. So, ich finde, man kann auch viel besser Nein sagen, was ich super finde. Man kann auch viel besser Ja sagen, was ich auch richtig gut finde. Und die Dinge, die man sich dann überlegt zu machen, die macht man dann auch wirklich. Das finde ich richtig toll. Also ich finde, man entspannt sich tatsächlich mit dem Alter. Das finde ich eine richtig tolle, also mir geht es jedenfalls so, tolle Entwicklung. Ich will auf keinen Fall nochmal 20 sein. Das fand ich sehr anstrengend. Ja, hier Frankfurt Allee, Wahnsinn. Ich muss mal ganz kurz hier rausgucken.
Sehen wir was wir den ZuhörerInnen mitteilen müssen?
Hinterhöfe, die ich immer gesehen habe. Ich bin hier lang gefahren und habe immer diese Hinterhöfe gesehen. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu beschreiben. Es ist halt Berlin, ne? Die S-Bahn fährt an Hinterhöfen lang. Hier sind viele neue auch dazugekommen, wie man, ist auch typisch Berlin. Also werden viele neue Häuser gebaut, die gab es früher noch nicht. Das da zum Beispiel ist neues, kenne ich nicht. Aber ich muss schon meinen.
Kannst du das hier noch nach Jahreszahlen einordnen, was da war?
Um Gottes Willen, nee, ich war auch jetzt, oh, guck mal, da gibt es Thai-Boxen. Ja, also da hinten sind wir langgelaufen mit Hund. Meine beste Freundin hatte immer einen Hund, darum habe ich sie sehr beneidet. Sie hat einen, wie heißt die, Australian Shepherd, aus Versehen aber. Super kluger, super lieber Hund.
Wie kriegt man aus Versehen einen Australian Shepherd?
Ja, irgendwie war das jetzt nicht bewusst ausgewählt und dann war es plötzlich diese Superrasse, die aber auch sehr anspruchsvoll ist, aber die war toll. Also ich habe sowieso alles, was ich über Tiere gelernt habe, eigentlich von meiner besten Freundin gelernt. Auch Pferde und so, das war auch so ihr Ding und die hat mich da auch mit hingeschleppt. Aber das Pferd, da müssten wir jetzt noch eine Weile fahren. Das ist ein bisschen weiter weg. Genau, hier ist Ostkreuz. Da bin ich auch viel lang gefahren. Auch manchmal in die andere Richtung. Denn wenn man nach Altlinike fährt, kommt man in Ostkreuz vorbei, ne? Ja,
genau. Bin tatsächlich in meinem Leben
noch nie nach Altlinike gefahren.
Nach Altlinike gefahren.
Also es stimmt, angefangen hat der Kinderzirkus nächste Station. Da ist nämlich Treptow. Mhm. Da war der erste Kinderzirkus in der Boucherstraße.
Aber das, der Capovasi, das ist doch der jetzt aus dem Tempelhofer Feld.
Genau, der
ist,
hat ja mehrere richtig, Standorte. Ne? Ja. Und der erste Standort, zu dem ich gegangen bin, war Treptow in der Boucherstraße. Und dann ist meine Trainerin nach Altlinike gegangen und ich quasi mit. Mhm. Und dann sind wir immer nach Altlinike rausgefahren. Auch meine beste Freundin und ich. Wir waren immer im Zirkus zusammen. Genau.
Vermisst du die Zirkuszeit manchmal?
Also, das ist ja was für Kinder, von daher weiß
ist
ich jetzt
das
nicht.
Ist so? Man könnte es ja theoretisch. Gibt's
es ist ein Kinderzirkus. Nein, ich meine, der Zirkus
der
an sich.
Zirkus schon.
Ja, ich renne in jede Cirque du Soleil-Veranstaltung, die ich sehen kann. Natürlich, ich bin absoluter Zirkus-Fan. Ich würde auch wirklich gerne wieder am Trapez rumhängen und so. Ich habe immer überlegt, ob ich das irgendwie mal mache. Aber mittlerweile habe ich eine ganz tolle Trainerin, die, bei der kann ich so ein bisschen noch meinen Zirkus, meine Zirkussehnsucht ausleben. Ich kann jetzt auch fast einen Handstand. Konnte ich als Kind nie mittlerweile.
Es schwält
sie mich immer.
Fahrt, oder?
Auf jeden Fall.
Ja,
du brauchst ja Muskeln dazu. Die hatte ich halt lange nicht. Also gelenkig war ich immer, aber Muskeln war so eine schwierige Sache. Und genau, und die hat auch mal versucht, mit Bändern anzufangen, aber dazu hat mir auch wieder die Muskeln gefehlt und die Zeit. Man muss es dann halt einfach so regelmäßig machen, damit sich Muskeln auch aufbauen können, damit man dann nicht immer so schlapp und komisch drin hängt, wie ich das dann gemacht habe. Aber ja, jetzt kommt Treptow. Ja, da. Und meine erste Frauenärztin ist auch Treptow. Weiß jetzt nicht, ob das für den Podcast sinnvoll ist, aber wir fahren jetzt dran
erste
vorbei.
Frauenärztin?
Ja, was soll ich sagen? Da fahren wir jetzt dran vorbei, das muss ich jetzt erzählen. Da ist auch ein Drehort, da haben wir gedreht für Wunderschön. Oh. Seit wann gibt es hier einen Tunnel? Ach so. Ah ja, okay.
Ja, Frauenärztin tatsächlich ist ja in Berlin auch so ein bisschen ein Kampf, weil man einfach. Ich hab den Eindruck, als ich das erste
Mal
eine gesucht habe, dass es
super schwierig ist,
quasi freie Plätze bei Frauenärztinnen zu finden. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema.
Ja, das ist.
An dieser Stelle Verweis auf unsere.
Da
Podcast
hinten war meine Mischung. Warschauer Straße. Da hinten ist die Basis. Da haben wir quasi Postproduktion gemacht und da habe ich gemischt. Bin ich jeden Tag vor ein paar Wochen hingefahren. Und hier haben wir gedreht, wunderschön. Da ist sozusagen das Shooting am Ende, wo die Emilia, die Julie, ihren Zusammenbruch hat. Das haben wir hier gedreht, ja. Und ich bin hier mal joggen gegangen. Ich habe hier gewohnt am Weichselplatz nämlich. Das ist hier noch ein Stück rein da hinten.
Ein Bezirk, in dem du noch nicht gewohnt hast?
Dann 18 Uhr. Doch, auf jeden Fall. Es gibt ja Ecken, in denen war ich noch nie. Also zum Beispiel Wilmersdorf kenne ich jetzt nicht so gut. Steglitz kenne ich jetzt Naja, so Teile von Steglitz kenne ich, aber Lichterfelde habe ich auch noch nicht gewohnt.
Reinickendorf?
So Reinickendorf habe ich nicht gewohnt, Spandau habe ich nicht gewohnt. Neukölln habe ich gewohnt. Kreuzberg habe ich auch gewohnt, Pankow habe ich auch gewohnt, Prenzlauer Berg habe ich gewohnt, Mitte habe ich gewohnt.
Wo ist denn Berlin am schönsten?
Oh Gott, das ist ja schwer zu beantworten. Das Schöne an Berlin ist ja die Mischung. Die Mischung ist das Schönste. Aber ich merke, dass ich, vielleicht hat es auch was mit dem Älterwerden zu tun, dass ich mich mittlerweile ruhig mag. So mitten in der Stadt wohnen könnte ich tatsächlich, ist nicht mehr mein Ding. Aber war es, glaube ich, auch noch nie, um ehrlich zu sein. Wenn ich nämlich dann mal, also es stimmt nicht, ich bin in Mitte groß geworden, aber Mitte war damals ja noch was ganz anderes. Es war einfach hinter der Mauer und dann kurz nach der Mauer war es jetzt noch nicht so voll wie heute und auch irgendwie ganz anders. Alexanderplatz und so ist schon auch meine Heimat, aber hier im Treptower Park bin ich mal joggen gelaufen, bis hinten zum Plenterwald. Mhm. Und wenn man hier weiterfährt, kommt man zur Ernst Busch, Schöne Weide. Da bin ich zur Schule gegangen, also in die Uni. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Aber die Mischung ist schon schön, ne? Dass man sozusagen beides haben kann in Berlin. Also du kannst ja sozusagen im Grün wohnen und das Gefühl haben, du bist irgendwie nicht in der Stadt. Und dann, oder es gibt es ja auch in Berlin irgendwelche Häuser, wo du das Gefühl hast, es ist so ruhig. Also diese Stadt ist, glaube ich, da sehr einzigartig, dass du in der Stadt nicht zwingend merkst, dass du in der Stadt bist. Also es gibt einfach so Ecken gibt. Und dann ist es wahnsinnig grün. Das liebe ich alles sehr, ja.
Merkst du auch, dass nicht nur du älter geworden bist, sondern auch Berlin? Also, dass sich Berlin einfach
wahnsinnig verändert hat. Ja. Wahnsinnig verändert hat. Also, es ist tatsächlich so, dass wenn ich an meine Heimatorte fahre, wo ich wirklich groß geworden als Kind, also Hohenschönhausen und eben Mitte, dass ich das kaum wiedererkenne. Also, es ist tatsächlich ganz anders geworden. Und so dieses typische, man kommt nach Hause und alles ist so wie immer, gibt es bei mir einfach nicht. Aber das haben ja viele Ostberliner als Baustein sozusagen in ihrer Biografie, dass dieses typische, man kommt nach Hause und alles ist gleich und hier verändert sich nichts, dass es einfach nicht da ist. So. Weil sich einfach natürlich wahnsinnig verändert hat. Mitte ist ja wirklich kaum wiederzuerkennen. Also ich bin in der Almstadtstraße groß geworden. Ich weiß noch, wie nach dem Mauerfall die ganze Straße voll lag mit dem Ostgeld. Ja, das ist jetzt, also keine Ahnung. Meine Bibliothek da vorne an der Ecke war immer gegenüber der Volksbühne, schräg gegenüber war immer so eine Bibliothek. Da habe ich Stunden verbracht, Comics gelesen und alles. Ich weiß nicht, was da jetzt drin ist. Leider nicht mehr die Bibliothek. Es war wirklich ein ganz toller Ort. Ja, aber ist jetzt sehr anders auf jeden Fall.
Würdest du dich als Ostdeutsche identifizieren?
Teils, teils. Also ich bin auf jeden Fall ostdeutsch sozialisiert, das ganz sicher, durch meine Familie und meine Eltern. Ich habe ja das ostdeutsche Schulsystem nicht mehr mitbekommen. Das heißt, viel an, ich sag mal, ideologischer Prägung ist einfach an mir vorbeigegangen. Weil
du warst fünf.
Ich war fünf, als die Mauer gefallen ist. Genau, das heißt, ich habe keine Pioniere mehr mitbekommen. Ich habe nicht den Unterricht mitbekommen. Ich weiß nicht, was da sozusagen alles so, das habe ich alles gar nicht mehr mitbekommen. Und auch dieses Ganze, was gab es zu essen und was nicht, habe ich alles nicht mitbekommen. Dafür war ich zu klein. So, also.
Und was hast du mitbekommen?
Genau, also ich habe einfach mitbekommen, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass Frauen und Männer beide gearbeitet haben, ne? Und dass mein Vater auch den Abwasch gemacht hat und so diese ganze Rollenaufteilung, dass die im Osten bestimmt schon anders war, als sie im westdeutschen Gebiet noch war. Also diese traditionelle Aufteilung, die war tatsächlich aufgebrochener. Einfach total selbstverständlich war, dass in allen Berufen auch Frauen vorzufinden waren. So, das war einfach diese Bilder, mit denen man groß wird sozusagen und die man ja auch unbewusst inhaliert und mit die einen ja auch total prägen, das ist tatsächlich für mich total normal gewesen. So, also meine Großmutter hat immer gearbeitet. Also das war total selbstverständlich. Aber auch das Gefühl, dass man nicht alles machen darf, was man möchte. Also meine Mama durfte halt nicht den Beruf ausüben oder das studieren, was sie eigentlich wollte. Und das hat sie dann nach der Wende auch tatsächlich direkt getan.
Also was wollte sie gerne machen?
Sie wollte Psychologie studieren und das durfte sie nicht in der DDR. Und nach dem Mauerfall war es das, was sie sofort gemacht hat. Also auch das habe ich als sehr junges Kind mitbekommen, dass wenn du einen Wunsch hast, dann kann man den auch später noch umsetzen sozusagen. Also man muss sich nicht aufhalten lassen. Genau, man kann sich neu definieren später.
Ja. Gibt es bei dir noch einen Wunsch, der sich spät umgesetzt hat oder den du noch umsetzen möchtest, irgendwann später?
Muss ich mal drüber nachdenken. Ich würde gerne es jetzt ein bisschen nicht so ganz auf dieselbe Liga zu setzen, vielleicht wie das, was meine Mama gemacht hat.
Muss es ja nicht.
Ich würde gerne mal ein Pferd haben, unbedingt. Das traue ich mir jetzt noch nicht zu, weil jetzt schaffe ich gerade so den Hund. Aber
Balu,
genau. Aber genau, ich würde wahnsinnig gern irgendwann wieder mehr mit Pferden zu tun haben. Aber dazu muss ich weniger arbeiten.
passiert das denn irgendwann, weniger arbeiten?
Ja, also ich mag meinen Beruf ja wahnsinnig gerne. Ich liebe den tatsächlich sehr. Also ich finde das ganz interessant, weil ich glaube so, das ist bestimmt auch den letzten 2 Jahren geschuldet und allem, was da so mit sich kam. Also so eine Pandemie zu erleben als Gemeinschaft sozusagen, ne? Oder als Welt. Und jetzt natürlich auch nochmal diese erneute Kriegssituation. Es ist schon so, dass das nicht spurlos an mir vorbeigeht und dass ich, also logischerweise, dass ich einfach sehr stark immer mehr darüber nachdenke, wofür investiert man seine Zeit. So, ne? Also dass Zeit einfach so wahnsinnig kostbar wird, dass ich so merke, okay, wo gehört die hin und wofür will ich sie einsetzen? Und wie gesagt, ich liebe meinen Beruf wirklich sehr, aber ich merke auch, dass ich dieses Leben, was nicht der Berufsteil ist, unbedingt mehr ausbauen möchte. Also wirklich einfach mit Freunden abhängen und eben zum Beispiel reiten und so. Das ist tatsächlich das, was ich jetzt vorhabe, noch mehr zu schauen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich Stoffe habe, die ich wahnsinnig gerne machen möchte und diese Balance hinzukriegen. Das müssen wir alle irgendwie gucken. Aber ja, ich merke, dass dieses, also diese Generation, die jetzt sagt, sie möchte ihr Leben nicht mehr mit Arbeiten verbringen, sondern eine bessere Balance, kann ich total gut nachvollziehen. Und ehrlich gesagt schließe ich mich da an, auch wenn ich, glaube ich, ein bisschen zu alt bin. Für die Generation denke ich mir einfach, will ich auch. Also finde ich eine super Idee, zu gucken, wie kann man da eine bessere Balance schaffen zwischen Privatleben und Beruf.
Ja, ich glaube, das Gegenargument, wie man sich das viele Arbeiten selbst auch ein bisschen schön redet, ist ja immer, also was du auch gerade sagst, es macht einem ja auch total Spaß. Es ist nur eben natürlich, ja, es ist, wenn man das eine macht, ist das andere eben nicht immer auf dem gleichen Level möglich.
Sozusagen. Genau, auf jeden Fall. Ja. Es ist tatsächlich aber bei mir ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich viele Menschen, mit denen ich arbeite, sind meine Freunde. Und bei mir ist, also natürlich ist Arbeit manchmal auch wahnsinnig anstrengend und gerade wenn man dreht, ist man immer so wie so in einem Ausnahmezustand, ne, wo nichts flexibel ist. Es muss dann jetzt so stattfinden, ansonsten kostet es sonst wie viel Geld und so. Das ist ja immer dann gar nicht so. Genau, aber diese Ausnahmezeiten sind ja eigentlich selten und den Rest, also ich meine, ich sitze dann 8 Monate mit meiner Editorin und wir sind mittlerweile auch befreundet im Schneideraum. Das ist einfach eine wahnsinnig schöne und sehr, sehr lustige Zeit. Es ist jetzt nicht so, ne, also das, und natürlich ist es auch Arbeit, aber deswegen, also wenn ich sage, ich liebe meinen Beruf, dann ist es tatsächlich, also das ist eine leidenschaftliche Beziehung zu diesem Beruf. Es geht auch gar nicht anders, weil sonst könntest du nicht 2 Jahre mit demselben Stoff verbringen und in jedem Teil nochmal drehen und nochmal drehen und nochmal drehen. Also einfach mal was Schönes war es am Ende jetzt schon so, dass ich immer dachte, oh Gott, jetzt heute ist nochmal gucken. So, weil man hat den irgendwann dann halt auch 30 Mal gesehen oder so. Ne? Also es ist schon, man muss diese Figuren und diese Stoffe schon sehr, sehr lieben, auch um im Detail so um sie zu kämpfen. Ne? Also weil ich will ja dann auch wirklich jeden Moment begleiten und richtig haben und dass das stimmt und irgendwo dann kann man den und den Song nicht verwenden, in den man sich aber schon so und so verliebt hat und dann braucht man 9 und also so. Also es ist schon, ich liebe den wirklich sehr, sehr, diesen Beruf. Trotzdem liebe ich es auch, auf Ritterfeste zu gehen oder eben reiten zu gehen.
Auf Ritterfeste?
Ja, ich liebe diese Feste. Ich finde, das Geilste am Herbst sind diese ganzen Märkte und dieses ganze Zeugs. Kartoffelfest, ich meine, wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch mega.
Kartoffelfest ist doch immer in der Domäne Dahlem.
Es gibt in Diedersdorf eins und in Spandau gibt es sowas auch, glaube ich, und in Oranienburg und so. Also es gibt ja einige Orte in Berlin, wo man so
Kartoffeln ernten kann
und auf Fritterfeste gehen. Ich finde sowas alles mega. Ich bin da zu, oder im Zirkus. Das ist so ein bisschen, bin ich ja eigentlich auch neu. Hey, Tempelhofer Feld. Ich war noch nie auf dem Tempelhofer Feld tatsächlich. Ach stimmt, ich war einmal im Cabovazi im Tempelhofer Feld, aber sonst war ich noch nie auf dem Tempelhofer Feld. Ja, absurd, ne? Ich sehe das nur aus der S-Bahn.
Kannst du dich als Berlinerin bezeichnen?
Auf selbstverständlich, das Tempelhofer Feld in der Form kam nach mir. Ich möchte das sehr deutlich sagen. Ich war auf dem Tempelhofer Feld, als es ein Flughafen war.
Aber bist du da noch weggeflogen?
Ich bin da mal weggeflogen, ja, nach San Sebastian in so einer kleinen Minimaschine, als ich noch geflogen bin damals. Naja.
Also ich sag mal so, es ist schön da. Kann ich mal so als Geheimtipp empfehlen.
Ist nicht sehr windig auch? Ich glaube, es ist sehr windig.
Es ist, windig, aber im Sommer geht es total.
Ja, dann ballert die Sonne. Mir fehlen so ein bisschen die Bäume, glaube ich.
Na, aber her, also ich würde wirklich, ich empfehle es dir jetzt einfach mal als Geheimtipp, geh mal hin.
Ich geh mal hin, okay.
Geh mal hin.
Ich geh mal hin.
Ist wirklich schön.
Okay, aber ich kann meinen Hund auch nicht mitnehmen. Der Hund hat viel zu große Angst vor Menschen und vor dem Tempelhofer Feld. Den kann ich halt auch nicht mitnehmen.
Das klingt jetzt echt traurig.
Ja, ach so, hier trainiere ich übrigens immer, da hinten.
Was trainierst du?
Dann mit meiner Trainerin.
Ach so, mit dem Hund?
Nee, nicht mit dem Hund.
Ach so, mit deiner,
die andere Trainerin, so viele Trainer in meinem Leben. Mensch, Trainerin. Nee, mein Körpertraining, genau. Mein Körper. Ich trainiere so Zeugs, also ganz verschieden. So Zirkeltraining und Tabata-Training und Flow-Training und so immer, was ich gerade brauche.
Ist auch zeitintensiv, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich mache das auch nur ein, zweimal die Woche, so wie ich es gerade schaffe. Manchmal auch wochenlang nicht. Also deswegen ist es mit den Muskeln ja so schwierig in dem Handstand.
Wie viel Freizeit bleibt denn aktuell im
jetzt
Leben?
Jetzt gerade super.
Ja?
Jetzt gerade ist ja einfach mal was Schönes geschafft. Und abgesehen davon, dass ich jetzt mit euch in der S-Bahn sitze. Und halt ja, natürlich
auch Freizeit.
Ist voll Freizeit auch. Ist ja, ne, also jetzt so Pressearbeit und so, das ist dann schon auch immer noch mal Arbeit. Aber
ja.
Und ich schreibe momentan mit der besagten Moni.
Ja.
Aber das machen wir ganz gemütlich momentan.
Also das wird dann quasi schon die nächste Regiearbeit?
Ja, mal sehen, also wie sich das Projekt auch immer entwickelt. Ne? Wir sind noch ganz am Anfang, aber ja, eine Option.
Kannst du schon ein Subthema verraten?
Gar nicht,
nein,
okay. Nein, viel
ja,
zu früh.
Okay.
Will ich aber auch nicht. Das ist noch viel zu empfindlich, das kann man tatsächlich noch nicht machen. Da
aber
muss man erst mal schwanger gehen.
Wenn man sich jetzt auch die letzten Jahre anguckt, ich meine, du hast jetzt 4 Regiearbeiten relativ direkt hintereinander gemacht, jetzt quasi direkt das nächste Projekt, da ist Pause nicht so richtig, also klingt nicht so richtig nach
quasi,
Pause. Ne?
Also es ist jetzt, ich arbeite jetzt halbtags quasi. Schreiben kann ich auch nicht 8 Stunden oder 9 Stunden, das ist dann irgendwann, also doch kann man auch, machen wir auch teilweise, aber ich finde das, also sich einfach das entspannt einzuteilen, da sind wir eben beide auch so unterwegs, ne? Wir überlegen und auch mit der Editorin und so, wir haben zum Beispiel bei Einfach mal was Schönes, also wir sind grundsätzlich an diesem Gedanken dran, wie kann man auch wie ja alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich überlegen müssen langsam, wie kann man Arbeit sozusagen freundlicher gestalten oder lebensfreundlicher gestalten. Ne? Und wir haben tatsächlich einfach mal was Schönes, ein System ausprobiert, dass man 4 Tage, 5 Tage arbeitet. Also jede zweite Woche nur 4 Tage, was für einen Dreh relativ ungewöhnlich ist tatsächlich. Ich fand das super. Und ich finde dieses.
Wie lange habt ihr da insgesamt gedreht?
Na, ein bisschen mehr als 2 Monate. Also die normale, wir hatten 37 Drehtage, 36 am Ende. Also gar nicht so viele tatsächlich für so einen Kinofilm, aber genau. Ja, also deswegen, und das fand ich total toll, dass man einfach auch in der Filmwelt sozusagen mal guckt, wie kann man das sozusagen eben freizeitfreundlicher gestalten.
Und familienfreundlicher ist, wahrscheinlich auch.
Auch, also genau, natürlich. Ja, also auch Thema, in der Filmbranche geht es ja auch darum, wie können Menschen sozusagen, also es geht ja grundsätzlich einfach darum, wie kann man sowas alles besser in die Arbeitswelt integrieren, für alle Menschen, für alle Beteiligten. Genau, und deswegen sind wir gerade ganz entspannt.
Wir haben noch ein Spiel in diesem Podcast, weil wir jetzt schon Richtung...
Weiß wo nicht, sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Schöneberg, ne?
Weil wir jetzt schon bald Richtung Ende
Schöneberg kenne ich nur Ikea, weiß jetzt nicht, ob das...
Das Spiel heißt...
Eine Station Entscheidungen.
Eine Station Entscheidungen, eine Station lang, okay.
Eine Station und ich habe Begriffe, zwischen denen du dich entscheiden musst.
Aha.
Okay?
Ja.
Wir fangen
mal schnell
an.
Gehen oder darf ich nachdenken? Ich mache einfach,
du darfst,
wie ich möchte.
Wie du möchtest, ja. Schnell ist manchmal leichter, aber du darfst, wie du magst. Berlin Tag oder Nacht?
Nacht.
Berghain oder Teufelsberg?
Beides nicht.
Wenn du in eins gehen
muss, ich gehe nirgendwo hin, wo ich hin muss. Teufelsberg.
Jogginghose oder Abendkleid?
Jogginghose auf jeden Fall. Obwohl ich Abendkleider manchmal sehr liebe. Aber also, ich habe öfter die Jogginghose an.
Goethe oder Schiller?
Weiß ich nicht, ist mir egal. Schiller.
Stadt oder Land?
Die Mischung macht's. Stadt
jetzt
oder
gerade,
Land? Land.
Land?
Land.
Haus besetzen oder Haus besitzen?
Unbedingt mir den Garten angucken, deswegen muss ich jetzt aufs Land. Haus besetzen oder was? Haus besitzen?
Besitzen
ist
oder besetzen?
Das ist eine sehr gemeine Frage. Also politisch gesehen finde ich besetzen richtig.
Okay, haben wir doch eine Antwort. Hund oder Katze, das ist einfach.
Ja, Hund. Also ich liebe Katzen, aber Hund, weil sonst können meine ganzen geliebten Brüder gar nicht mehr kommen, weil sie sind alle allergisch. Hey, hier haben wir gedreht mit einer Kutsche. Bei Einfach mal was Schönes gibt es auch eine Kutsche.
Aber die Berlin-Orte sind schon echt, also es sind alle...
Das war noch gar nichts, Mann. Landsberger Allee haben wir verpasst, da bin ich jeden Morgen schwimmen gegangen zum Beispiel. Storkower Straße, was da alles passiert, das hast du alles verpasst. Wir haben die ganze Zeit über Sachen geredet. Schönhauser Allee ist auch so ein Ort. Prenzlauer Berg, da bin ich ja groß geworden. Egal, du.
Also vielleicht müssen wir einfach nochmal
noch fahren. Wir müssen einfach nochmal fahren beim nächsten Film.
Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gekommen wegen der Kutsche.
Entschuldigung.
Macht nichts.
Ich auch damals mit der Kutsche. Hat mich auch aus dem Konzept gebracht.
Da kam der Kitsch raus bei dir.
Ja, ne? Da ist zum Beispiel hier, das ist eine der Kitschnoten auf jeden Fall. Sie verliert auch einen Schuh, es gibt auch ein Schloss mit Feuerwerk.
Ich habe irgendwann
Feuerwerk.
Auch mal gesehen, dass der Lieblingsfilm...
Guck mal, hier ist eine Meerjungfrau. Gucke, die haben es auch mit dem Kitsch, ich sag's dir. Und die hat sogar rote Haare. Wo sind wir denn hier? Schöneberg.
Und Schöne und das Biest ist, glaube ich, einer deiner Lieblingsfilme.
Ich weiß, wenn ich den Soundtrack höre, weiß ich, an welcher Stelle des Films wir gerade sind. Ich liebe ihn. Die beste Stelle ist, wenn er kommt und sie von den Wölfen rennt. Völlig bescheuert. Überhaupt nichts mit Emanzipation zu tun. Furchtbar. Hat mich leider geprägt, der Film.
Inwiefern prägt so ein Film dann?
Naja, wenn man den mit 9 Jahren nie... Also einmal die Woche sieht und immer, ich musste immer sparen. Eine Woche hat meine Mama bezahlt, eine Woche musste ich von meinem Taschengeld bezahlen. So bin ich, ich war 9-mal in diesem Kino und die VHS habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und die habe ich dann immer geguckt. Ich glaube 40 Mal, ich bin abends damit eingeschlafen,
mit so einem
Text
Biest
durchzugehen sozusagen. Nee, um Gottes Willen, also jetzt komm. Nein, ich war ja 9, aber mit so, hab so den Text durchgegangen, dann bin ich immer, irgendwann im Dorf eingeschlafen, also relativ schnell. Ja, die Schöne und das Biest. Ja. Weiß auch nicht.
Winter oder Sommer?
Nicht, dass ich mir jetzt immer nur so Biester aussuche. Was? Winter oder Sommer? Schwer. Die Sommer sind so heiß. Ich bin kein Mensch. Ich bin echt so ein Frühling, Herbst. Warum gibst du mir nicht Frühling oder Herbst?
Okay, ich gebe dir Frühling. Komm, das finde ich ein gutes Argument. Frühling. Das hat noch nie jemand gebracht. Ja. Frühling oder Herbst?
Frühling.
Okay.
Finde ich beides geiler als Winter oder Sommer. Und also bei mir wäre die Reihenfolge Frühling, Herbst, Sommer, Winter.
Okay.
Ich schwitze lieber, als dass ich friere. Aber Tom beides scheiße. Entschuldigung.
Hanks oder Jennifer Aniston?
Guck mal, jetzt bin ich schon wieder so am Labern, dass wir noch nicht mal in 2 Stationen geschafft haben. Tom Hanks oder Jennifer Aniston? Jennifer Aniston.
Mhm. Nachos oder Popcorn?
Schnelle Nachos auf jeden Fall. Ich hasse Popcorn.
Laut oder leise?
Kommt drauf an, zu welcher Zeit. Manchmal braucht man das und manchmal braucht man das. Also wirklich, ich finde es falsch, nicht laut zu sein, wenn man es braucht. Und nicht leise zu sein, wenn man es braucht, finde ich genauso scheiße. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Laut oder leise. Momentan hab ich voll den Luxus, leise sein zu können. Also bin ich jetzt gerade leise.
Reden oder zuhören?
Lieber zuhören, wirklich. Ich rede so viel die ganze Zeit, das ist ganz anstrengend. Die ganze Zeit muss ich über mich reden. Ich finde zuhören super. Mhm. Ich weiß ja von mir schon alles. Ich will lieber das andere wissen.
Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
Zeit reisen können.
Vergangenheit oder Zukunft?
Auf jeden Fall Zukunft.
Mhm. Realistin oder Optimistin?
Optimistin.
Und Herz oder Kopf?
Auch so eine Mischung, aber mehr Herz.
Und gilt das für den Menschen, für die Schauspielerin, für die Regisseurin oder für alle drei?
Voll das Gesamtpaket. Aber in verschiedensten Bereichen würde ich unterschiedlich antworten tatsächlich. Du hättest mir vorher sagen müssen, als was ich antworten soll. Das wäre wahrscheinlich immer anders ausgefallen.
Das frage ich ja jetzt. Du kannst sozusagen den Nachtrag einreichen.
Okay, also wenn wir jetzt, ist auch eine schwierige Sache. Also als Regisseurin, entscheide ich meistens auch mehr mit dem Herz als mit dem Kopf, muss ich gestehen. Wahrscheinlich ist es doch das Gesamtpaket. Was war Mensch, Regisseurin, was gibt's noch? Was bin ich noch?
Du bist wahrscheinlich ganz viel, was ich jetzt auch nicht genannt habe, aber auch Schauspielerin.
Ach, Schauspielerin, stimmt, das bin ich auch. Schauspielerin. Ja, wahrscheinlich würden sich die Sachen nicht so doll unterscheiden, die Entscheidungen. Nö.
Merkst du denn...
Wo sind wir denn jetzt?
Wir sind jetzt,
irgendwas zu erzählen? Ist nicht so meine Ecke hier.
Wir sind jetzt, glaube ich, bayerischer Platz.
Das ist nicht so meine Ecke tatsächlich.
Ah, dann sind wir jetzt gleich da. Magst du das Oktoberfest? Ja, wir sind gleich da.
Nee, das Oktoberfest ist jetzt nicht so meins, muss ich gestehen. Aber Rummel, ich liebe Rummel. Also wenn ich auf dem Oktoberfest wäre, dann würde ich nicht im Bierzelt hocken, sondern würde auf diese ganzen Dinger gehen. So Vergnügungspark liebe ich. Tivoli in Dänemark, also in Kopenhagen, finde ich mega geil. Würde ich unbedingt hinfahren. Und eine ganze Woche jeden Tag aufs Tivoli gehen.
Dann haben wir doch schon einen Plan für die freie Zeit, wenn sie irgendwann mal kommt.
Ja, ich habe viele Pläne für die freie Zeit. Also ich habe ja jetzt freie Zeit und die nutze ich auch. Ich will auf jeden Fall nach Dänemark fahren. Ins Tivoli. Und nochmal zu Astrid Lindgrens Werwald. So toll. Wer das noch nicht kennt.
Ich kenne es noch nicht.
Oh, muss man unbedingt hinfahren. Das sind quasi alle Astrid Lindgren-Geschichten. Wie ist Disneyland nur von Astrid Lindgren? Und auf Schwedisch. Wirklich sehr hübsch.
Und da kann man
schon als Kind und jetzt schon auch nochmal als Erwachsener und ich will auch nochmal hinfahren.
Und das ist aber auch tatsächlich so ein Kinder... Also das ist so eine Erlebnis.
Alle, die halt Astrid Lindgren-Geschichten lieben. So, ja, genau. Aber da gibt es alles. Also, ja. Ich liebe halt, wie gesagt, so ein Zeugs. Ist jetzt kein gutes Ende, ne? Scheiße. Das sind wir jetzt schon da? Heidelberger Platz.
Es ist ein super Ende. Und B, würde ich aber nochmal fragen, wenn du in die Zukunft reisen würdest, in welches Jahr du gerne reisen würdest und wie du dir dieses Jahr vorstellst.
Naja. Ach so. Ich will auf jeden Fall in ein Jahr reisen, wo alle Menschen gleich sind. Ich hoffe, dass wir das erreichen werden.
Wenn du...
Ich weiß nicht, wann es ist. Also die UN hat ausgerechnet irgendwas mit 2086. Aber da sind nur Männer und Frauen gleich. Ob das dann auf alle Menschen zutrifft, weiß ich nicht. Und wer weiß, was jetzt noch alles passiert. Aber wahrscheinlich dann das Jahr und mal gucken, ob es geklappt hat und was wir dazu machen mussten, um das zu erreichen. Weiß aber nicht, ob die Leute, wenn man dann zurückreist, wieder auf einen hören. Diesen Film Don't Look Up, habt ihr den schon gesehen? Kann man ja auf all diese Dinge anwenden. Sehr lustig.
Ja.
also und auch nicht. Das ist jetzt kein gutes Ende, guck mal.
Ah, ich denke, du kannst dir jetzt in den nächsten 10 Sekunden, in denen wir aussteigen, ja, ein super Ende überlegen, wenn du magst.
Ich bin nicht so gut, also ich mache ja Filme und da kann man immer so ewig lange Sachen schreiben und dann nochmal drüber nachdenken und dann nochmal schreiben und dann kann man das spielen und dann kann man das nochmal spielen, wenn man es noch, und ich bin so ein, ich mache so ganz viele Takes, weil ich denke immer total gerne ganz lange über Sachen nach. Und,
übergrübelst du?
Nö, gar nicht, aber ich grübel gerne. Doch, also nee, übergrübeln mache ich auch nicht gerne, aber ich grübel gerne und probiere nochmal rum und gucke es mir nochmal an. Deswegen war ich nie so, Theater war nie so meins, da ist man ja jetzt sofort, obwohl da probt man auch, aber nee, also deswegen mit dem Kurs mal spontan schnelles Ende, da müssen wir Nora fragen.
Nora Tschinner?
Ja, die ist da, die ist die Bank dafür.
Wie oft würde also denn das Ende das einfach von einfach mal was Schönes, wie oft hat sich das verändert?
Das ist ja die Kutsche. Achso, das hat sich nicht verändert. Achso, das Ende von, doch, das hat sich ein bisschen verändert, auf jeden Fall. Wir haben halt darüber diskutiert, natürlich, und viel uns überlegt, was sie am Ende verhandeln. Ne? Und ich finde das Schöne an einfach mal was Schönes in dieser Beziehung ist, dass sie anfängt, in Beziehung ihre eigenen Wünsche und Träume zu verhandeln, was sie am Anfang eben gar nicht tut. Entweder macht sie mit oder sie hört auf, die Beziehung zu leben. Und am Ende schafft sie es, in der Beziehung sich selbst und ihre Wünsche und Träume eben zu besprechen und in den Raum zu stellen und dann zu gucken, welchen, auf welchen Kompromiss kann man sich einigen.
Jetzt brauchen wir noch ein Ende.
Das war doch ein schönes Ende mit dem Kompromiss im Einigen. Ach so, ja, nee.
Wann hast du denn das letzte Mal einfach mal was Schönes gemacht? Das ist jetzt die billige Frage, aber...
Also jeden Tag. Was habe ich gestern einfach mal was Schönes gemacht? Ich bin im Bett liegen geblieben und habe geguckt. Ist auch immer schön. Ich war im Wald mit dem Hund. Das war auch einfach mal was Schönes. Ich finde ja einfach, also was ich gerade merke, gestern war auch so schönes Wetter, dass diese ganz einfachen, bescheuerten Dinge, also in den Wald gehen und merken, wie schön die Luft ist, mich richtig glücklich machen. Also es muss gar nichts Großartiges sein, sondern tatsächlich nur das Leben spüren und wissen, wie geil es ist, dass man gerade da ist. Ich meine, so ein Leben, wie wir jetzt gerade leben können oder wie ich jetzt gerade leben kann, ist ja so ein krasser Luxus und ich genieße meine Freiheit so sehr, seitdem ich weiß, wie luxuriös die ist und ja auch immer mehr weiß. Und tatsächlich ist mir das immer so bewusst, wenn ich so durch den Wald laufe und die Sonne genieße, wie besonders das ist.
Das ist doch ein schönes Ende, gut, was wir einloggen können,
ja,
oder?
Super. Bist du zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Du, okay. Ich bin gespannt. Dann vielen Dank und das war eine Runde Berlin. Wir sagen tschüss.
Tschüss. Achso, das war auch noch Aufnahme. Siehst du, guck, jetzt muss ich mir was Schönes... freue mich total. Ich kann schon wieder nicht aufhören. Das ist auch so ein Problem. Meine Deutschlehrerin hat immer gesagt, du musst irgendwann einen Punkt machen, Caroline. Nee, okay, ich freue mich total auf den Podcast. War sehr schön, mit euch S-Bahn zu fahren. Ich habe viel zu wenig erzählt über die Orte. Wir müssen tatsächlich nochmal fahren.
Machen wir nochmal
irgendwann. Und da müssen wir erzählen, was wir da alles erlebt haben. Und vielleicht auch nochmal eine andere Linie, so Hackischer Markt oder sowas, durch Mitte und so. Na gut, bis nach Altklinike. Da war ich lange nicht mehr.
Und ich noch nie.
Siehste?
Tschüss!
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie »Ich schwöre, ich fick dein Leben«.
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.